SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Die Unterschiede könnten nicht grösser sein bei meinen Gästen heute. Wir sind im Foyer vom Konzerttheater Bern und auf der Bühne ist Lavanya Sinnadurai. Sie ist 25 und studiert Rechtswissenschaften hier an der Uni Bern. Sie hat tamilische Wurzeln, lebt bei ihrer Familie in Niederscherli und pendelt zwischen zwei Kulturen. Der Klaus Heer ist wahrscheinlich der prominenteste Paartherapeut in der Schweiz. Er hat schon viel gesagt und viel geschrieben über Ehe, Beziehung und Sex. Er ist 71 und lebt und arbeitet hier in Bern. Herzlich willkommen. Lavanya Sinnadurai, ihr seid in der Schweiz geboren, hier aufgewachsen. Ihr seid Schweizer, ihr habt hier alle Schulen gemacht. Und in Bern hat man ja so einen Saum, oder? Alle Namen abzukürzen. Ihr heisst Lavanya. Wie sagen euch eure Kollegen?
Niederscherli, also ich bin in Niederscherli aufgewachsen, oder? Und man hat mir dort Levi gesagt.
Levi?
Levi, ja, mein Name glaubt nach für Berndeutsch. Also von Lavanya zu Levi.
Und wie sagen eure Eltern?
Lavi. Der Originalname ist ja Lavanya. Und dann sagt man Lavi.
Man müsste eigentlich sagen Lavanya.
Ja, genau, originell. Aber ich habe auf Deutsch Lavanya. Also Betonung auf N, Lavanya.
Mhm. Und wie sagen ihr euren Eltern?
Unterschiedlich. Je nach Stimmungsgrad unterschiedlich.
Nämlich?
Wenn ich etwas brauche, dann heisst es Papi mit Hundenaugen. Und ja. Und wenn ich wütend bin, ja, nein, das wollte ich nicht wissen.
Und aber auf Tamilisch?
Appa für Papi, Amma für Mami. Also eigentlich ähnlich, ja.
Klaus Herr, ihr seid der Kläusel geworden zu Bern. Seit 1968 wohnt ihr zu Bern, oder?
Ja.
Nicht Kläusel?
Da bin ich ursprünglich gewesen.
Ah.
Aber es gibt jetzt noch so bösartige Zeitgenossen, wo man so neckisch und liebevoll so sagt. Klöten und weiss nicht was, Grusiges. Es ist ein bisschen mühsam, es klingt ein bisschen unanständig und so. Aber eigentlich bin ich der Klaus. Und der Bruder Klaus sogar.
Oh.
Von meinen Geschwistern. Ja.
Also ist doch etwas Heiliges.
Ja, fast. Doch, ja, ja.
Die hat ja eben sehr viel mit Paar zu tun. Und da, unter Paar hat man ja auch so Namen. Da kommt man Schätzli, Häsli, Käferli. Hat er das manchmal in der Praxis? Nein, Schätzli, so nicht.
Mama, das habe ich viel. Und manchmal sind die Leute sehr kreativ. Manchmal Müsli, das ist so ein langweilig. Aber es gibt so eigenartige Namen, wo ich, wenn ich die Leute anschaue, kommt mir so etwas gar nicht in den Sinn. Die sagen, hä, wie sagen sie? Was, habe ich das richtig gehört? So sagen sie ihm oder ihr.
Aber ist es aufschlussreich über die Beziehung, wie man einander sagt? Sagt das etwas aus?
Nein.
Nicht?
Nein, überhaupt nicht. Ich gehe nie in die Tiefe von solchen Sachen. Weil in der Tiefe kommt man nur um. Oder? Man muss nicht in die Tiefe gehen. Das bringt
ja, aber ihr als Therapeut, ihr müsst doch in die Tiefe gehen.
Nein, was echt? Nein, sicher nicht.
Ja, wo bleibt denn ihr? An der Oberfläche?
Ja, sicher. Es gibt ja nichts anderes als die Oberfläche. Die Oberfläche ist schon spannend genug. Und man muss an der Oberfläche gut leben können miteinander. Wir können da nicht analysieren und so, wie kommt es noch? Nein, sicher nicht.
Gut, das müssen wir aber nachher noch vertiefen. Was denn Paartherapie? Oh Gott, nein, ist gut. Wir müssen uns dann noch genauer anschauen, was denn Paartherapie ist.
Okay.
Genau. Ich habe mit der Staunen nämlich festgestellt, dass ihr einander seit einer Woche bereits kennt. Ihr seid in intensivem Kontakt. Ihr, Herr Herr und ihr, Frau Sinnadurai. Wie kommt das?
Ja, ich habe 350 Facebook-Freunde und ich weiss, wie man Leute sucht, wenn man Freunde will. Neue, oder? Und dann habe ich deinen Namen gewusst. Mhm. Von innen habe ich den Namen gewusst. Mhm. Und habe natürlich gesucht, es war ein leichtes Spiel.
Hat es nicht mehrere Lavanya gegeben? Lavanya Sinnadurai? Hat es nur einen gegeben?
Ja.
Okay.
Was gibt es auf der Welt noch anderes?
Du, Lavanya ist im Fall ein Name wie Sarah oder Lisa, so ein bekannter Name.
Aber das Geschlecht, Sinanerei, habe ich auch gewusst, natürlich. Das hat dann funktioniert. Und dann habe ich einfach geschrieben und nachher ist es nicht lang gegangen.
Ja, ich habe mich gefreut über deine Facebook-Anfrage.
Ich habe aber vermieden, natürlich über sie oder du zu reden, oder? Und dann hat sich dann das so im zweiten Message ist dann klar geworden, dass man uns duzt. Im Facebook tut man sich normalerweise duzt.
Also da habe ich gestern noch schnell Herr Herr angerufen oder Herr Herr hat mir nachher gesagt, ihr seid eben krank. Ihr habt eine Magen-Darm-Grippe. Dann habe ich mir schon fast ein bisschen Sorgen gemacht. Also tut man auf Facebook tut man so Krankheiten austauschen. Und so. Man tut, glaube ich, alles austauschen. Ja. Es ist ja so heutzutage. Ja, genau. Ja. Und wenn nicht auch öffentlich, oder? Heutzutage ist alles so, ja. Tut man alles preisgeben, mehr oder weniger. Dir auch, Herr Herr? Die geben auch alles preis?
Nein, das weniger. Ich lese mehr, was meine Freunde, wo sehr interessante Leute darunter haben. Sehr ganz viele Journalisten, mehr so Linke, abgesehen von Mörgeli, der auch Freund ist von mir.
das ist aber hübsch. Aber
die meisten, ja, ich weiss, das ist hübsch. Aber die tut mir so Zeug schicken, oder? So Links und Film und Bücher und Stellen aus Büchern. Das ist eine grosse Bereicherung für mich, das Facebook. Wirklich.
Ich habe vorhin gesagt, die Unterschiede zwischen euch könnten nicht grösser sein. Der Altersunterschied, anderes Geschlecht, andere Herkunft, andere Geschichte. Welche Rolle spielt die Unterschiede in Beziehungen? Das ist eigentlich das, was Paar auseinanderbringt. Oder? Du machst es immer so, ich mache es eben ganz anders.
Ja, das ist eine volkstümliche Weisheit, die sie jetzt da verkündet. Da bringt man es nicht weit. So. Weil es ist ja schon ein riesiger Unterschied, wenn man zueinander findet. Zum Beispiel Mann, Frau. Das ist schon mal ein unendlich raumgreifender Unterschied. Und man ist ja so entzückt, wenn man sich kennenlernt, dass man so verschieden ist. Oder? Man ist ja wegen dem entzückt. Und dann schleift man das ab und sagt sich, oder denkt zuerst nur und dann sagt man es dann auch noch, ich kenne dich. Und sobald man anfängt, einander das sagen oder auch nur denken, ist man schon auf der schiefen Ebene.
Wenn man sagt, man kennt sich.
Ja, man kennt sich effektiv nicht. Und ich kann das beweisen. Bei mir, ich kann sagen, tun Sie mal über das und das bitte 2 Minuten reden. Dann sieht man, das sind Welten. Die verstehen einander. Sie kennen einander nicht und sie verstehen einander nicht. Und sie können einfach das nicht geniessen, dass sie einander nicht kennen. Das finde ich immer so schade.
Aber schaffen sie ja trotz diesen Unterschieden, ein lebendiges, interessantes, warmherziges Paar zu werden.
Dank diesen Unterschieden.
Nicht trotz?
Nein, nicht trotz. Wenn man anfängt, interessiert werden am anderen. Die Liebe ist einfach das Interesse, das ich habe am anderen. Das Interesse, latinisch, das, was zwischen uns ist, was uns eigentlich verbindet, der Unterschied und gleichzeitig die Verbindung, das ist eigentlich das, was Liebe ausmacht. Und nicht, wenn wir geklonet sind, du und ich. Das ist nichts. Das ist langweilig.
Wir reden dann noch mehr über die Liebe. Das ist ein gutes Thema. Kein einfaches Thema, aber ein gutes Thema. Lavanya Sinadura, euer Vater ist 1983 aus Sri Lanka in die Schweiz gekommen. Mhm. Dort hat Bürgerkrieg geherrscht. Viele Tamilen mussten flüchten, sind geflüchtet. Euer Vater ist im Winter 1983 am Bahnhof zu Bern gestanden. Wie ist das weitergegangen dort?
Ich glaube, das ist eine Zeit, die er auch nicht so schnell vergisst. Oder? Er ist allein am Bahnhof gestanden. Ich glaube, er hat einen Sack oder so dabei gehabt, mit Schuhen und ein Kleidungsstück oder so. Dann hat er die so in ein Kleiderfach, also eine Schublade da in der Nähe, und ist dann zur Behörde gegangen und gesagt, so, jetzt bin ich da. Ich ersuche die Schweiz um Schutz. Oder? Das ist, glaube ich, eine sehr emotionale Zeit. Und ich eben, laufe ja dort täglich durch und denke immer wieder nachher, wie das dann müssen sein vor 30 Jahren, oder?
Mhm. Er hat Sprache nicht können, er hat seine Ausbildung abgebrochen in Sri Lanka.
Ja, müssen, ja, genau.
Müssen abbrechen. Was hat er hier gemacht?
Er hat dann den Pflegehelferkurs beim Schweizerischen Roten Kreuz gemacht und hat sich dann dort langsam etablieren können. Aber am Anfang hat er einfach alle Tätigkeiten gemacht. Mal malen, mal putzen, mal kochen, also überall. Wo er etwas machen konnte. Weil die Flüchtlinge, die zu die Anfangszeiten daher sind, die müssen ihre Schlepper finanzieren, die Familie in Sri Lanka finanzieren. Sie waren sozusagen die Hoffnungsträger, oder, die daher sind. Und ich finde es schön, hat er dann schon angefangen zu arbeiten. Und vor allem das Wichtigste, also das schätze ich bis jetzt, das Wichtigste, was er gemacht hat, ist die Sprache gelernt. Oder? Er hat irgendwie gemerkt, eine Rückkehr ist, glaube ich, nicht so ein Thema jetzt. Es wird auch länger dauern. Und darum hat er dann die Sprache gelernt. Und Sprache ist einfach der Schlüssel für alles, muss ich sagen.
Wie sind eure Eltern zusammengekommen?
Das war eine arrangierte Ehe. ich glaube, sie sind beide vom gleichen Dorf, ganz im Norden von Jaffna. Und unsere Grossväter, glaube ich, haben sich irgendwie gekannt. Und da hat man geschaut, ja, die Mutter war dann noch in Sri Lanka in den 80er Jahren. Und der Vater war schon da, hat angefangen zu arbeiten. Und dann hat man sich erkundigt, ja, du, der Lakshman da in Bern, was macht er da? Ist er finanziell unabhängig? Können wir auch unsere Tochter ja, mit ihm verheiraten? Weil für die Frauen dann in den 80er ist es einfach viel zu gefährlich gewesen, oder?
In Sri Lanka?
Ja, mit dem Bürgerkrieg. Und meine, wie viele Vergewaltigungen sind da passiert, Misshandlungen und so. Da hat man Frauen müssen rausschicken. Und mein Grossvater, also die Mutter, der Vater von meiner Mutter, war schon noch sehr belastet damals. Oder? Und dann hat er meine Mutter nach Singapur geschickt. Und mein Vater ist nach Singapur, hat er nicht nach Sri Lanka zurück können. Sie haben sich dort kennengelernt und sind dann in die Schweiz gegangen.
Und Sie hatten keine Chance, in Singapur zu sagen, ist vielleicht nicht ganz das Richtige?
Ich denke es schon. Ich denke schon, dass es zurück hätte gegeben. Da hätte man ja dann reagieren können. Aber ich kann mir die Situation ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was meine Mutter vor allem hat gemacht, gerade als junge Frau. Und meine, mit 23 zu einem fremden Mann in ein fremdes Land die Eltern verlassen und nicht wissen, ob man sie jemals wieder sieht. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Obwohl ich mehrmals darüber nachdenke, aber auch mit ihr reden und so. Ja.
Also sie konnte die Sprache nicht können, sie hatte hier niemanden gehabt, kein Netz, keine Verwandten, kein gar nichts, das ist schon, also das ist sehr anspruchsvoll.
Ja, am Anfang schon, ja. Vor allem bin ich dann nach einem Jahr geboren, oder? Sie ist 89 in die Schweiz und im Jahrgang 1990 bin ich dann geboren und ein Kind in einer fremden Kultur erziehen, aber auch die eigenen Wurzeln behalten, das war schwierig gewesen.
Euer Vater hat im Altersheim gearbeitet, hat aber dann sogar noch ein Reinigungsinstitut aufgebaut.
Genau, nebenbei. Weil eine fünfköpfige Familie und die Schweiz ist halt nicht ein billiges Land. Oder? Und dann haben wir aber noch auch zusammen geholfen, putzen und so.
Ihr geht bis heute ja noch helfen, putzen?
Ja, genau.
Einmal in der Woche?
Zweimal in der Woche, eine Arztpraxis, gehe ich putzen mit den Eltern.
Und das macht ihr aus Solidarität?
Ja, es ist für mich einfach wichtig, auch die Eltern zu entlasten. Oder? Weil sie haben viel durchgemacht, muss ich sagen. Und ich bin dankbar, dass ich hier geboren werden und eine Ausbildung abschließen, etwas aufbauen. Ich konnte ganz gut auch dort sein. Oder? Wirklich, ich habe es knapp geschafft. Hier. Und seit der Shirley habe ich wirklich eine super Kindheit erlebt. Gute Lehrer gehabt. Und, ich bin ihnen viel dankbar und darum gehe ich bis heute putzen. Vor allem ist es mir auch wichtig, oder? Irgendwann als angehende Anwältin werde ich vielleicht eine Stunde Ansatz haben, ich weiß nicht, von 200 Franken oder 150 Franken pro Stunde. Oder? Mhm. Darum finde ich es wichtig zu sehen, wie hart es ist, für 20 Franken zu verdienen.
Klaus, Herr, habt ihr tamilische Paar in der Beratung? Gibt es das manchmal?
Nein, muss man überlegen. Vielleicht, bin ich nicht sicher, glaube nicht, nein. Ich habe vor allem Leute aus der Gegend.
Aha. Das wundert mich im Fall auch nicht, dass du keine tamilischen Paar als Klienten hast.
Haben die keine Probleme?
Mal, die haben auch Probleme. Mal. Gerade das Leben im Ausland, oder? Vor allem die Verwandtschaft, die zerstreut ist. Und die haben dann auch ihre eigenen Probleme, sagen wir, eine schlechte Integration oder Schuldenprobleme. Und das belastet dann die Ehe selber. Aber man redet nicht darüber. Man tut es eher unter der Familie ausdiskutieren.
Also es geht nicht gegen raus, aber innerhalb der Familie tut man schon zusammen reden.
Weil ich glaube, es geht so ein bisschen um die Ehre. So ein bisschen gegen aussen die Ehre bewahren und ja nicht jetzt Schwäche eingestehen. Also. Also wenn ich ein Problem hätte, würde ich sofort zu dir kommen. Oder ja. Aber ich glaube, bei meinen Eltern, oder auch bei der ersten Generation, jetzt bei der Generation, die daher ist geflüchtet, das hat man in Sri Lanka nicht gekannt. Man hat es eher unter sich oder unter der Familie, unter der engsten Familie.
Bei uns ist es eher umgekehrt, oder? Je enger man ist, umso weniger redet man darüber. Also zum Beispiel das Zweite in einer Beziehung tut man eher nicht darüber reden, sondern höchstens streiten. Das ist noch die einfachste Methode.
Aber das ist ja auch darüber reden, nicht?
Ja, aber es nützt einem gar nichts, oder? Das ist
also manchmal kommen im Streit schon ein paar Wahrheiten an den Tag, die vielleicht einmal gesagt sein müssen. Aber dann müssen es dann friedlich weitergehen.
Das sage ich jetzt also, das tut mich jetzt keine gute Idee. Dass man das Zeug sagt, dass man das Zeug sagt, wie es muss gesagt sein. Das ist unanständig, oder? Das geht nicht. Man könnte ja Sachen sagen, weil man denkt, man hat eine Perspektive für etwas zu ändern. Aber das mache ich bei uns, da mache ich das die Leute nicht so gerne, oder? Das ist schwierig. Gegen aussen redet man schon eher darüber, mit Freundinnen oder mit Kollegen oder so. Aber innen dran ist es eher, abgesehen vom Streit, der eine absolut überflüssige Veranstaltung ist, redet man nicht über das eigentlich.
Aber jetzt redet man immer von der Streitkultur. Sie sind gegen die Streitkultur?
Nein, ich bin nicht dagegen. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Entweder hat man Kultur oder man hat Streit. Du kannst nicht beides sagen.
Gut.
Der Streit tut nur zeigen, dass niemand da ist, der hören will. Niemand will hören, will, was der andere sagt. Und es ist ja klar, wenn man das Gefühl hat, der andere ist schwerhörig, dass man dann lauter reden muss, in der absurden Hoffnung, er werde dann doch noch hören, was sie sagen. Oder? Aber es ist ja absurd. Je mehr ich anfange, umso weniger gehört es.
Was für eine Bedeutung hat der Streit bei euch, Lavanya Sinodorev? Gesellschaftlich gesehen, bei der Familie, tut man streiten?
Ja, man tut streiten. Und ich finde es auch wichtig, dass man streiten tut. Da kann man sich auch öffnen und man kann die Meinung sagen, was für eine Bedeutung hat.
Also man darf, ja, mehr das, was
aha,
man fragt.
Ja, man darf. Es kommt einfach so ein bisschen darauf an, dass man den Respekt erhält. Oder? Also einfach, für mich ist es einfach immer die Wortwahl, wie man etwas sagt. Und was ich aber so ein bisschen merke, ist, wenn ich mit meinen Eltern diskutiere, wird es aber mit Widerreden verstanden. Diskutieren mit Widerreden. Dabei bringe ich einfach nur meine Argumente. Oder? Es ist noch so, man tut King und die Eltern sind jetzt in der tamilischen Kultur noch nicht auf der gleichen Augenhöhe. Man tut nicht widerreden. Aber eben,
also widersprechen, meint ihr? Also,
genau. Ja. Genau. Mhm. Und wenn ich aber meine Argumente bringe und sage, nein, Mami, es ist jetzt anders hier, ich bin jetzt in der Schweiz und ich möchte mich als Frau entfalten und so weiter, oder? Dann versteht sie es einfach ein bisschen falsch. Ja.
Da gibt es schon Reibungsflächen, ja, dass genau. Ihr eben also das europäische, schweizerische Leben lebt und in einer traditionellen tamilischen Familie weiterhin lebt. Da gibt es schon viele Reibungsflächen.
Also ich würde nicht sagen, dass ich in einer ganz traditionellen Familie bin, weil meine Familie ist jetzt auch schon seit 30 Jahren in der Schweiz, oder? Und sie haben sich auch integriert, oder? Und es ist einfach alles eine Frage der Zeit, bis man sich anpassen. Und ich finde auch, Integration heisst ja nicht unbedingt, dass man alle Werte von Heimatkultur aufgeben muss. Sondern ich finde es immer wieder schön, auch die schönen Werte von der tamilischen Kultur zu nehmen, aber auch die schönen Werte von Schweizer Kultur und so ein Gemisch daraus zu machen.
Werden denn eure Eltern euch eine Ehe arrangieren?
Nein, ich glaube es nicht. Also nicht, dass ich wüsste.
Ja, ich habe deinen Vater gehört, reden, der in der Doc-Sendung.
Ah, hast du gesehen?
Auf SRF. Ja, natürlich. Merci vielmals für den Link. Oder? Du hast mir ja den Link geschickt. Ich habe es nicht einmal gemacht. Sie haben mir das nicht gesagt, dass es das gibt. Das
war ich habe es auch nicht gewusst, glaube ich.
Aha, ja. Aha. Dass es das gibt, die Sendung, oder? Die Doc. Und sie hat mir dann noch den Link geschickt. Und hat dein Vater gesagt, auf die gleiche Frage, nein, das wird er nicht machen, arrangieren. Aber ich habe gemerkt, dass er sich windet. Er hat irgendwie gesagt, ja, wenn er jetzt merkt, das passt dann wirklich nicht zu ihr, würde er schon intervenieren, sage ich jetzt, ein bisschen übersetzt. Und dann habe ich gedacht, das ist noch nicht gegessen, die Sache.
Ja, aber weißt du, ich denke auch, in der Schweizer Familie ist es gar nicht anders. Ich meine, zum Beispiel in einer akademischen Familie, oder, wo man alles Anwälte war. Und dann kommt plötzlich die Tochter und mit einem Maler. Und dann denke ich auch, ja, ich weiss nicht, ob die Eltern da ganz Freude hätten. Jetzt so unter uns, ehrlich gesagt. Oder? Das Phänomen ist auch in der Schweizer Kultur. Es ist nur nicht so hochgesungen wie jetzt bei uns. Oder?
Und die arrangierte Ehe, würde ich sagen, ist ja auch nicht blöd.
Nein, das ist ja nicht das Gleiche wie Zwangsheirat. Das ist es ja, oder? Ja. Beide sind einverstanden. Bei meinen Eltern haben beide das Foto gesehen und man hat die Sternenkonstellationen geschaut, dass es passt und so. Ja. Oder? Und jetzt, ja, es läuft gut, mehr oder weniger.
Was gefällt euch denn an der Arrangement?
Was mir vor allem gefällt, ist, dass die Erwartungen, die man hat, in die Schranken gewiesen werden. Also, man kann ja nicht so viel erwarten, wenn einem die Eltern jemand arrangiert haben. Dann muss man halt schauen, muss man leben mit dem, was man hat. Und man hat keine so übersteigerten Erwartungen und Hoffnungen und Heilsideen, dass Beziehung wirklich für mein Glück verantwortlich ist. Sondern man macht etwas Gutes aus dem, was man hat. Mhm. Und das, wir, die da auf die Liebe gehen und auf die Sekret, auf Körpersäfte und Schwellkörper und alles Zeug, Hormone, wir haben immer die Idee, das sei der Grund, wo wir darauf eine Beziehung bauen können. Und das habe ich dann, obwohl wir ja wissen, bei den anderen habt ihr es nicht.
Yeah. Ja, bei den ich sage nur, okay, ich auch nach, nach 8 Monaten von der ersten Verliebten.
Nein, 90 Tage.
Bereits.
Oh. Ja, aber das ist ein internationaler Durchschnitt. Es gibt auch manchmal Geschichten, die länger gehen in diesem Stil. Aber wenn die Ehe lang genug geht, wird sie auf jeden Fall, wenn sie so leben, wird sie eine Vernunftsehe. Jede.
Bitte. Okay.
Jede. Mhm. Ich tue es etwas übertreiben, aber gern.
Die schauen ein bisschen traurig. Lania sind einfach durch einen
Tag. Ein bisschen erstaunt.
Sie ist ein bisschen eine Romantikerin, glaube ich.
Ja, ja,
ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen.
Ja.
Warum? Vernunftsehe.
Ja.
Damit kann ich nichts anfangen.
Ja.
Was ist
das? Aber wenn ich so einen Kopf hätte wie sie, würde ich ohne weiteres können viel damit anfangen. Kein Problem. So wie sie ausmachen, das kommt gut. Dann werde ich da sein, wenn sie lange zusammenbleiben mit ihrem Mann. Eine gute
Aber
Vernunft.
Ich bin ja Single seit Jahren, oder?
Ja, aber sie sind noch blutjung, oder?
Ja, aber in Schweizer Kultur schon. In der tamilischen Kultur bin ich 25 schon. Das heisst, da kommt schon ein bisschen drum. Oder, wo ich habe meinen 25. Geburtstag in Kanada dürfen feiern mit meinen Grosseltern, wo ihre goldige Hochzeit haben gefeiert. Der zweite Satz nach der Gratulation war, du, wenn du heiratest.
Und wie ist denn das?
Wie soll ich sagen? Ich habe es natürlich mit einem Lächeln aufgenommen und ich wusste, wieso dass sie so reagieren. In unserer Kultur, also in der tamilischen Kultur, ist das ja so ein bisschen mit 25 langsam Fingschöpper. Aber ich habe mir jetzt nicht grosse Gedanken gemacht. Ich habe Zeit genossen mit ihnen. Es war wirklich herzig dort.
Also, die Ehe steht an.
Ja, das ist mal das Ziel. Ich muss mal zuerst jemanden finden und dann muss es ja mal halten. Und ich finde, heutzutage jemanden finden ist einfach schwierig.
Wieso ist das schwierig?
Ich finde einfach, auch mit den Medien, mit dem ganzen Facebook und Instagram und so, man schaut so auf das Äußere. Ich würde mir so gerne wünschen, dass ich jetzt hier rauslaufe. Mir würde ein Ohrenpänkchen runterfallen. Jemand hinter mir würde es auflesen. Es ist natürlich gerade mein Trauma. Unsere Köpfe würden sich berühren. Und so kommen wir ins Gespräch. Ja. So kommen wir ins Gespräch und gehen dann hier im Konuskeller etwas trinken. Das ist mein Traum.
Ja, super Start. Aber es ist natürlich, man muss ein bisschen wissen, das muss man einfach wissen, auf einen Start kommt es nicht an.
Jetzt nehmen dieser Frau nicht alle Träume weg.
Darf ich vielleicht mein Sätzchen fertig machen? Ich würde gerne mein Sätzchen selber fertig machen. Auf einen Start kommt es nicht an, sondern auf die Weiterführung, was nach den 90 Tagen kommt.
Nach den 90 Tagen?
Ja.
Okay. Mhm. Dann wird die Hormone runterfallen.
Vom fulminanten Start der Beziehung, was nachher kommt, das ist entscheidend. Und dann kommt noch etwas. Es ist ein bisschen mühsam heute Morgen für dich. Das kann ich mir noch fast mehr für sie. Ist fast ein bisschen
schwierig. Ich habe schon viel Erfahrung, danke.
Aha. Ja, aber...
Sie müssen sich nicht um mich kümmern. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir mal zu euch. Übrigens, ihr hört es persönlich auf SRF 1, falls ihr jetzt gerade zugeschaltet habt. Das ist der Klaus Heer, Paartherapeut. Er ist zweifacher Vater und ein ist Grossvater und er ist glücklich liiert. Auf das kommen wir noch gerade. Und die Lavanya Sinnadurai, sie hat jetzt gerade, wird den Master machen im Sommer in den Rechtswissenschaften an der Uni Bern. Sie könnte in 2 Jahren mit 27 bereits Anwältin sein. Klaus Herr, ich möchte mal bei euch noch ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ihr seid 1943 im Luzernischen in einer Bauernfamilie auf die Welt gekommen, als älteste von 13 Kindern zum jüngsten Bruder.
12.
12 Kinder?
Habe ich gesagt, ja.
Ah, ja. Gut, 12. Zum jüngsten Bruder sind 20 Jahre Unterschied. An was erinnert ihr euch gern?
Oh, wenn die Eltern nicht da waren und wir daheim die Sau abgelassen haben. Das war eigentlich das Schönste. Unter dem Tisch durch und gekehrt und gemacht und gespielt und so. Und am Sonntagnachmittag gegessen. Wir haben immer gegessen mit deutschen Karten. Eigentlich fast jeden Sonntag. Das, jetzt mit den Eltern zusammen, die Sechsten oder so, gegeneinander mit Mannschaft und so. Das war gut.
Ich habe natürlich extra so gefragt, weil ihr habt mir im Vorfeld gesagt, eure Kindheit sei mehr oder weniger ein Albtraum gewesen. Warum denn das?
Ja, ich würde sogar vermuten, alle, sozusagen alle Kindheiten sind ein Albtraum.
Aber es bleiben wir bei euren.
Und darum ist das nicht auffällig, wenn ich sage, meine Kindheit war ein Albtraum gewesen. Ich höre einfach viel zu viel, wenn ich frage, ja, wie war denn eure Kindheit? Also rein privat, in der Praxis frage ich das nie. Das interessiert mich eigentlich nicht. Oder ich höre es auch, ohne dass ich frage, dass Kindheiten schön gewesen sind. Und ich muss sagen, ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht.
Also eure ist auf jeden Fall nicht berauschend gewesen.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich am falschen Ort. Und wird so schnell wie möglich da fort und Flucht ergreifen.
Also eure Eltern hatten einen Bauernhof und das hat euch einfach nicht zugesagt, oder was
gar ist das? Gar nicht, nein. Bauerei, das ist etwas, was mir widersteht, effektiv. Ja, das ist so.
Hätt ihr müssen helfen?
Ja. Ja, ja. Sicher. Ich meine, es ist so sentimental. Ich meine, das kann ich eigentlich nicht erzählen. Das, was ich musste. Natürlich habe ich müssen helfen. Weil, ja, wir müssen helfen. Ja.
Vor Kindheit reden ist sentimental.
Ja, das hat so eine, in meinem Fall so eine Sentimentalität, wo alle Leute so, oh, ja, so viele Kinder, und, Bauernhof, 12 Kinder und 6 Kühe und so, sehr interessant. Ja, hallo, das ist nicht interessant.
Mich interessiert es schon.
Ja, ist gut. Ja, ja. Okay. Dann müssen Sie einen finden, der das gerne erzählt.
Aha, okay. Gut, dann machen wir einen Gump. Ihr seid nachher, nach der Kindheit, seid ihr in das Kollegium Stanz gegangen.
Ja.
In Gimmer.
Das muss ich meinem Vater hoch anrechnen, dass er die Unsumme gezahlt hat, die das für ihn bedeutet hat. Das ist wirklich ganz gut. Er war eine Art Fluchthelfer für mich. Ja. Wider Willen, oder? Das ist gut gewesen.
Ja. Hat er denn nicht wollen, dass der älteste Bub den Hof übernimmt?
Ja, ich has wollen. Sorry, nicht der Hof übernimmt. Also, nein, bitte schneiden. Er hat nicht wollen, dass ich den Hof übernehme, weil er schon gemerkt hat, dass ich ungeeignet bin. Eine Art Zwangsarbeiter dort, oder? Mhm. Aber ich hätte sollen, nach kultureller Geflogenheit, hätte ich sollen Pfarrer werden.
Oder seid ihr auch nicht wollen?
Nein, ja, eine Zeit lang, wenn ich das nicht hätte wollen, dann wäre ich nie ins Kollegium gekommen. Das war die einzige Eintrittskarte für das Kollegium.
Also, ihr habt quasi vorgegeben, ja gut, dann mache ich das mit dem Pfarrer.
Nein, ich habe es nicht vorgegeben, ich wollte es dann auch noch wollen. Aber ich hätte nicht können sagen, ich wollte Psychologe werden, dann hat der Vater gesagt, kommst du wieder, wenn du wieder normal bist, gell? Reden wir dann. Das wäre undenkbar gewesen. So.
Wieso wäre das undenkbar gewesen? Das interessiert mich jetzt noch, weil das ist ein beliebtes Studienfach, muss ich sagen, so unter meinen Leuten. Theologie?
Ja, weil die einzige Möglichkeit, dass ich dort den Gimmer machen konnte, war, dass ich Theologie studieren wollte. Oder eben Pfarrer werden oder Mönch oder so. Mhm. Ist mir auch ein Gräuel, natürlich, Mönch. Also.
Das ist ein bisschen die Gegenwelt zum Bart- und Sextherapeut. Ja,
ja, ja. Ja. Es gibt ja auch Pfarrer, die Ehetherapien machen. Ja klar, man muss sich ja nicht umbringen, dass man Selbstmörder beraten kann. Das ist ja nicht nötig. Aber gleich, nein, Mönch wäre jetzt nichts für mich. Das wäre gar nicht gegangen. Ebenso wenig wie Bauer.
Jetzt möchte ich gleich noch schnell, wenn ich schon einen Psychologe da bei mir habe. Jetzt tue ich schnell ein psychologisieren. Ich finde es ganz blöd.
Ja.
Aber ihr seid ein trauriges Kind, ein trauriger Bub.
Ja, vor allem meine Traurigkeit hat in einer Art Hochsicherheitsgefängnis bestanden. Ich bin da innen in mir eingeschlossen. Sie haben nie ein persönliches Wort über mich gesagt. Zu niemandem. Und das ist also schon noch beachtlich. Das hat mich auch geprägt und hat nachher eine lange Therapie nötig gemacht, dass ich ein bisschen durchlässiger geworden bin. Ich bin auch jetzt noch nicht durchlässig, abgesehen davon.
Aber du hast einen langen Weg da gemacht.
Ja, das ist wirklich Jahre gegangen und es war sehr unangenehm, wirklich sehr. Wenn ich jetzt denke, ich müsste zu einem Therapeuten, würde ich sagen, nein, danke. Das ist ein bisschen eine andere Form von Hirnwäsche als das. Das muss ich nicht unbedingt haben. Also zu einem Therapeut gehen, was mir leider auch nicht erspart geblieben ist, das ist ein Gräuel für mich auch.
Aber du bist ja selber Therapeut. Du musst ja wissen, wie gut es tut, wenn man zu einem Therapeut gehen würde.
Ich bin Paartherapeut. Mangels einem besseren Wort, Beziehungscoach. Coach wäre auch noch gut, aber Coach. Beziehungscoach wäre vielleicht noch etwas. Oder Paarberater oder Paarbegleiter oder so. Aber ich bin Paartherapeut. Aber eigentlich bin ich Sozialarbeiter im sozialen Kleinmilieu. So würde ich sagen. Ich mache mehr praktische Sachen. Ich bin ein Handwerker. Ich gehe nicht in die Tiefe.
Ein Handwerker am Mensch.
An Beziehungen. Nicht am Mensch.
Sind die Beziehungen reparierbar?
Nein.
Also wir machen es eben schon nicht einfach. Ja. Sie sind Handwerker an Beziehungen, aber Beziehungen sind nicht reparierbar.
Sie sind nicht reparierbar, sie sind störbar. Es ist wichtig, dass man eine Beziehung kann stören in dem, was die jeden Tag miteinander machen. Oder? Und wenn man sie nicht stört, dann machen sie so weiter und dann geht das Loch ab. Es geht ja schon das Loch ab, oder? Sonst kommen sie ja nicht. Aber es ging dann noch weiter das Loch ab. Oder was noch schlimmer wäre, es geht einfach geradeaus, immer gleich. Es ändert sich nichts mehr. Wir tun dümpeln. Dümpeln ist es. Ist das ein wichtiges Wort?
Es geht nicht vor und nicht zurück.
Ja, es ist einfach sumpfig und man kommt nie näher und man ist unzufrieden. Man sieht nichts, man sieht keine Perspektive mehr. Und ich tue eigentlich so das Dümpelgefühl stören.
Wieder Bewegung reinbringen. Jetzt möchte ich aber lieber wieder zu euch gehen.
Ja, bitte.
Ihr seid nämlich nach dem Kollegium in Stand, seid ihr jetzt im Gymnasium Fribourg gegangen. Du hast dort die Matura gemacht. Mhm. Anschliessend seid ihr Psychologie studieren in Hamburg.
Ja.
Eine gute Zeit?
Nein. Gar nicht gut. Nein. Horrorzeit.
Warum?
Ja, also das Studium war für mich überhaupt ganz, ganz schlimm, egal wo es war. Ich bin auf Hamburg gegangen, weil ich auf Berlin wollte. Ich bin so ein Berlin. Nostalgiker. Die Mauer hat mir gefallen und bin gerne über und so, bin ein paar Mal der gewesen. Und die Freie Universität hat mich nicht nehmen können. Es war Numerus Clausus. Im zweiten Semester hätte ich dann gehen können auf Berlin und bin aber dann nicht mehr gegangen. Bin ich also zu Hamburg gewesen und es war eine schlimme Zeit gewesen. Und auf Bern, wegen einer Frau.
Aber warum war es eine schlimme Zeit gewesen? Das ist doch ein interessantes Studium.
Ich war intellektuell total überfordert gewesen. Total bis hinten raus. Das können Sie sich ja jetzt vielleicht nicht so vorstellen, aber ich weiß es.
Ja, ich kann mir es wirklich schlecht vorstellen.
Also zum Beispiel Statistik, das ist die Hölle auf Erden. Oder? Für mich. Und zwar für solche Studenten, die das studiert haben in Hamburg. Jetzt ist auch in Bern schlimm. Das Psychologie, was man dort machen muss an Statistik, also die Eintritt, das ist die Pforte zur Hölle dort. Dass man einsteigen kann, ist schlimm.
Sie sind zurückgekommen auf Bern wegen einer Frau?
Ja, ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt die nicht heirate, dann komme ich nie mehr eine Frau über. Darum bin ich...
Gut, seid ihr quasi ja der Trauma für ganz viel, weil der weiss ja, wie es geht mit diesen Beziehungen.
Von dem weiss ich nichts.
Gut, aber ihr seid wegen dieser Frau zurückgekommen?
Ja, und dann habe ich bitte gerade zum Radio zu dieser Zeit, weil ich kein Geld hatte, und gehe Nachrichten machen und habe Hals über Kopf geheiratet. Und Hals über Kopf wieder geschieden. Doch gemerkt, ja, das stimmt nicht, die ganze Theorie, dass ich niemanden mehr finden würde.
Ah, da haben sich dann schon ein paar andere Türen auch noch aufgetan.
Genau, genau.
Seid ihr ein treuer Mensch?
Nein. Nein. Nein, Treue ist nicht meine Stärke. Das Problem ist das. Wenn man sich bindet, ist man im Dilemma zwischen Treue zum Gegenüber, wo man liebt, und der Treue zu sich selber. Und das ist fast nicht zu machen. Es ist enorm schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und ich bin immer ein bisschen auf eine Seite gekippt, nämlich Treue zu mir selber. Und darum bin ich jetzt im traditionellen Sinn eigentlich nicht treu gewesen.
Wie wichtig ist
das? Eigentlich kann ich sogar weglassen. Ja?
Wie wichtig ist die Treue für eine Beziehung?
Es kommt darauf an, wer das beurteilt. Für die Leute, für die jungen Leute vor allem, vielleicht für dich auch so, weiß ich nicht so genau, ist Treue noch wichtiger als Liebe. Wenn man Umfragen macht, das einschätzen lässt, ist Treu absolut Spitzenreiter von allen Eigenschaften, die man muss haben und bringen in einer Beziehung. Mhm. Jetzt, also Untreue, jetzt müssen wir noch wissen, von was wir reden.
Sexuelle Untreue, meine ich.
Fleischliche Untreue. Das ist ungefähr das Verletzendste, das man anstellen kann, wenn man nicht treu ist. Ne? Das ist wirklich ganz schlimm, verletzend. Das will man natürlich sich nicht antun, oder? Darum findet man ja lieber selber auch treu. Oder man ist so begeistert vom anderen. Wenn man verliebt ist, ist man ja immer treu. Das ist klar. Man kann nicht verliebt sein und von jemand anderem treu. Also ich könnte das.
Ich habe da so eine Bewegung gemacht. Das ist jetzt ein allgemein. Nein, aber ich werde noch eins drauf kommen. Ihr sagt das öffentlich. Nein, ich bin nicht treu. Das irritiert mich, dass ihr das so
gesagt habt. Ich habe gesagt, ich war nicht treu. Ja.
Und jetzt?
Ich bin 71 und da vergeht es einem von selber.
Gut,
aber das ist nicht der einzige Grund. Ich bin jetzt tatsächlich in einer neuen Beziehung seit 10 Jahren. Und da bin ich zu meinem eigenen Erstaunen treu, sexuell jetzt treu. Ich kann es selber nicht recht fassen. Außer mit dem Alter, mit dem Jahrgang. Aber man könnte mit dem Jahrgang so
weitergehen. Lavanya Sina, du reicht hier lachen da. Was geht in euch ab, wenn ihr das hört?
Also ich als angehende Anwältin, oder, mein Strafregisterauszug muss leer sein, oder, darf gar keine Delikte begehen. Aber jetzt als Paartherapeut darfst du gleich noch so Sachen, weißt
du? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja nicht das Delikt für die Strafregisteruntreuung.
Aber ich finde, er verliert dann so ein bisschen an Glaubwürdigkeit.
Ja, das ist schon gut.
Es
ist wichtig, dass man als Paartherapeut mit allen Wasser gewaschen ist. Es darf einem nichts fremd sein. Wirklich, das ist ganz klar. Wenn jemand zu mir kommt, die können erzählen, was sie wollen. Ich habe es schon erlebt, ich weiß es, wie es geht. Wie es kann sein und wie es tut auf der anderen Seite. Also ich habe ein weiteres und offeneres Herz, als wenn ich jetzt von Anfang an treu gewesen wäre. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich dann etwas Vernünftiges machen könnte mit diesen Paaren, mit diesen Haufen Paaren, die nicht treu sind. Wüsste ich nicht, wie... Ich würde ganz blöd reagieren, oder?
Ist der Treue, Untreue ein offenes Thema in der tamilischen Gesellschaft?
Ich denke, das ist gesellschaftsübergreifend, also Treue und Untreue. Das hat jetzt nicht eine besondere wichtige Bedeutung, aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass damit eine Beziehung lang bleiben kann. Oder?
Ihr seid die zweite Generation hier in der Schweiz, hier in Europa. Wie wichtig ist für euch die Kombination von beiden Kulturen?
Also, dass ich jetzt zum Beispiel beide Kulturen auf mich aufnehme, oder? Das ist einfach, das habe ich mir ausgewählt. Es gibt auch, ich kenne auch Tamilinnen, oder, die sagen, ich will gar nicht mit meiner heimatlichen Kultur zu tun haben. Ich habe nichts dafür, dass meine Eltern flüchten müssen. Ich will einfach aus dem ganzen Zeug raus und hier etwas aufbauen und mein Leben führen. Und es gibt andere, oder, und da gehöre ich dazu, die sagen, nein, ich glaube, das ist ja meine Wurzel. Ich meine, in meinem ganzen Leben letztes Jahr bin ich das erste Mal in Sri Lanka gewesen, für 2 Wochen nur. Und das war auch emotional gewesen, oder? Also,
wie war das gewesen? Ihr seid eben das erste Mal in eurer Ursprungsheimat gsi?
Ja, das Spannendste war, als ich so, aus dem Flughafen raus bin. Und dann sind plötzlich einfach alles Tamilen um mich gsi. Also dunkelhäutige Leute, oder?
Busfahrer. Und keine Schweizer?
Ja, genau. Und für mich war es einfach immer so, ich war immer die einzige dunkelhäutige in der Klasse gsi, oder? Und alles, ja, mehr oder weniger Schweizer um mich. Und das war noch so speziell gsi. Plötzlich die Serviererin Tamilin oder der Busfahrer war Tamil gsi. Und ja. Es war noch speziell damals.
Nach dem ersten Abputsch, der sicher für Tamilinnen und Tamilen hier in der Schweiz nicht einfach war, hat man diese Volksgruppe sehr an verschätzen. Sie gelten als sehr fleissig und ehrgeizig. Und gleich ist es so eine geschlossene Gesellschaft. Woher kommt das Bild von fleissig und ehrgeizig?
Fleiss und ehrgeizig, ganz sicher, weil sie daher in die Schweiz kommen und haben müssen arbeiten, mehr oder weniger. Eben, wie ich es gesagt habe, der Schlepper müssen finanzieren, die Familie müssen finanzieren, etwas aufbauen, oder, damit dann die Frauen nachkommen können. Es war ja so, gewesen, dass zuerst die Männer daher kommen, etwas aufgebaut haben und dann die Frauen haben nachgeholt. Und so haben sie dann auch den anerkannten Flüchtlingsstatus bekommen. Und ja, aber der Arbeitsmarkt, also, sie sind schon integriert, aber eher kulturell, oder? Weil sie gleich sich nicht ganz integrieren, weil sie Angst haben, dass sie dann ihre eigene Kultur verlieren. Und es gibt so viele Feste, tamilische Hochzeiten, Pubertätsfeste, Gesangsunterricht, auch Tanzunterricht, wo ich sehr lange gegangen bin. Also, oder auch tamilische Schule, wo wir unsere Muttersprache lernen und Religion. Genau. Also das Netz unter den Tamilen in der Schweiz ist schon sehr dicht. Also.
Aber ihr müsst gut sein in der Schule, viel arbeiten.
Also müssen. Sie haben schon noch geschaut, dass sie wirklich gute Noten bekommen. Und meine Eltern haben mich zwar, also es ist so ab der dritten, vierten, haben sie mir nicht mehr mit mir können grosse Aufgaben machen und Diktat. Das ist auch nicht mehr gegangen, aber sie haben mich einfach wirklich so weit es geht unterstützt und auch die Nachhilfe gebracht und halt auch mehrere Schichten halt geschafft, damit sie die Nachhilfe können leisten und so. Und ihnen habe ich jetzt wirklich viel verdanken, dass ich mit euch hier fast einwandfrei kann Berndeutsch reden und eine gute Ausbildung abschließen.
Und eine gute Ausbildung ist für euch auch eigentlich die sichere Position in diesem Land. Und ihr habt kein Netz, keine Freunde, keine Verbindungen, wo ihr könnt sagen, Vitamin B.
Ja, das habe ich schon mal auch in der Doku gesagt, oder? Jetzt bei meinen Kollegen, also es ist nicht bei allen so. Oder da ist zum Beispiel der Götti Anwalt und dann heisst du, du, Ueli, kann ich schnell bei dir sechs Monate Prakti machen? Oder wie wäre das? Oder wenn man eine Arbeit schreibt, hey Papi, kannst du mir sechs schnell durchlesen? Und das habe ich jetzt noch nicht. Also, und dann muss ich wirklich schauen, dass ich meine Kontakte selber aufbaue. Oder? Da kann ich nicht auf die Unterstützung von meiner Familie, also die gar nicht hier ist, in der Schweiz. Oder? Wir haben fast keine Familienmitglieder in der Schweiz zählen. Genau.
Klaus Heri, wenn du auf ein Thema noch kommst, ihr hattet vor 2 Jahren eine schwere Krankheit gehabt, Krebs gehabt. Wie hat das euer Leben verändert?
Nicht gross. Dort, wo ich es hatte, war ich so seltsam gefasst. Und ich dachte, es hat nichts wehgetan. Und gar nichts hat wehgetan. Weder Therapie noch Krankheit selber. Es hat schon ein paar Folgen gehabt, wo ich aber gut konnte. Meistens hat sich nichts verändert. Was ein bisschen mühsam war, dass ich nachher alle halbe Jahre müssen in die Röhre. Das ist unangenehm. Dann wird es mit jeder Röhre schwieriger.
Also Computertomographie machen?
Also MRI.
MRI.
Und das ist irgendwie, das MRI wirkt auf das Angstzentrum. Es wird jedes Mal eckiger, eigenartiger. Es überrascht mich ein bisschen. Ich denke, oh, wenn jetzt etwas rauskommt, was mache ich denn? Und, im Dezember ist eine liebe Kollegin von mir an Krebs gestorben. Und zwar mit Exit. Und ich habe die ganze Nacht begleitet, weil ich die schon seit 1968 kennt, 69. Und das hat mich irgendwie plötzlich gefunden, hey, ich könnte das eigentlich, vielleicht, wenn das jetzt blöd rauskäme, könnte ich es auch so machen, eventuell. Mhm. Jedenfalls habe ich mehr gedacht, dass es gibt, ich brauche einen Notausgang, wenn es mal ganz verschissen daherkommt. Dann denke ich jetzt, ohne Notausgang werde ich eigentlich lieber nicht leben. Die da bin ich froh drum.
Krankheit hat ja gleich die Möglichkeit vom Tod ein Stück näher gebracht. Wie ist das?
Ja, das ist jetzt, eine Krankheit ist natürlich ein Mittel gegen das Dümpeln. Es tut Sumpf trockenlegen. sodass ich besser stehen kann und Entscheidungen treffen, die nötig sind, zu treffen. Entscheidungen und Scheidungen. Ne? Das ist eine Form von Entscheidung. Und ich habe mich scheiden vor 2 Jahren von meiner zweiten Frau, wo ich ein Kind habe mit ihr, Erwachsene, schon länger. Und das ist für mich auch etwas ganz, ganz Wichtiges, das können zu machen. Und ich würde sagen, das ist die teuerst bezahlte und gleichzeitig effizienteste Weiterbildung, die ich hatte, je, in meinem Beruf. Da habe ich wirklich gedacht, aha, so ist das. Und so. Ui, das klemmt wirklich wahnsinnig.
Also, die meinen jetzt die Entscheidung?
Ja. Das habe ich vorher nicht so genau gewusst. Ich habe zwar tausende von Mal gehört, aber selber erlebt habe ich es erst jetzt vor relativ kurzer Zeit. Und ich bin auch für das dankbar. Und ja, jetzt bin ich zweimal geschieden. Aber es gibt auch Pfarrer, die 2 oder 3 Mal geschieden sind. Das ist jetzt nicht so schlimm. Es tut nicht weh weiter. Und so. Und ich habe eine neue Beziehung. Ich bin auch immer lange Beziehungen gehabt. Immer lange. Also entweder, also mindestens 10, 15 Jahre oder so. Und das bringt mich auf die Idee, dass eine Beziehung ein Organismus ist, wo all seine ganz persönliche Sterblichkeit hat. Es gibt keine unsterblichen Beziehungen. Das gibt es nicht. Jede Beziehung stirbt genauso wie wir. Sonst wären es ja Maschinen. Auch die Scheiben gehen auch kaputt, oder? Alles geht irgendwie kaputt. Alles ist von der Hinfälligkeit betroffen, so auch Beziehungen. Und es ist eigentlich nur die Frage, stirb ich vor der Beziehung oder eventuell nachher oder so. Verblühen tut alles. Und das ist auch so ein bisschen ambivalent, oder? Man kann zwar schon etwas machen, wenn man dann wüsste, was, dass die Beziehung länger lebt und dass man es gut hat mit einem. Niemand weiß so genau, was machen und so. Ich auch nicht. Ich probiere irgendwie, wir tun alle ein bisschen wursteln, oder? Dann können wir irgendwie probieren, etwas zu machen, wo das Wohlbefinden und die Dauerhaftigkeit der Beziehung ein bisschen fördert. Aber eigentlich ist gegen das Sterben von Beziehungen kein Kraut gewachsen.
Jetzt redet ihr von der verblühenden Beziehung. Wir haben hier eine blühende junge Frau, die sich immer anhören muss, wie alles so schwierig ist, wo alles Sand geht und so.
Ja.
Es ist nicht ganz eine einfache Sendung für euch.
Ja, das ist so. Und vor allem muss ich sagen, eine Schwäche von mir ist halt, dass ich ein bisschen Bindungsängste habe, muss ich jetzt offen sagen. Oder? Weil ich finde, eine Beziehung, die braucht einfach so viel Kraft. Da bin ich lieber allein, oder, und mache mein Ding. Und es muss niemand etwas rechtfertigen. Und jetzt, wo du mir so Sachen erzählst, das rattert da hin und Levi, nein! Und so.
Ja, super. Also ein bisschen Vorsicht ist schon am Platz. Oder so Hals über Kopf, sich so etwas stürzen, ist auch nicht so gut. Aber ich konnte auch noch nicht reden von der schönen Seite von Beziehungen. Niemand hat mich bisher gefragt, oder?
Ja gut, aber, ja, aber es kommt ja... Es kommt ja auch niemand zu euch, der sagt, Herr, wir haben so lässig, darum kommen wir.
Ja. Aber die kommen dann manchmal schon.
Ja,
nach 2, 3 Sitzungen kommen Leute zu uns und sagen, wir brauchen euch nicht mehr. Wir haben es so gut. Wir haben so einen guten neuen Start gemacht. Mhm. Das gibt es schon. Aber ich rede jetzt mehr so vom Persönlichen. Das Beziehungen sind für mich unabdingbar. Ich könnte nicht allein, einfach so allein vor mich herleben. Das würde mich ziemlich anschiessen, muss ich gerade sagen. Das weiss ich schon zu verhindern.
Ja, aber ich finde, die Zeit hat sich auch geändert. Die Anforderungen heute sind einfach viel zu hoch. Oder? Als jetzt damals. Und dann habe ich aber das Gefühl, man nimmt sich auch nicht so Zeit für das alles, für das Kennenlernen. Oder man hat Geduld nicht. Es ist so, heute nimmt man ein iPhone und wenn es kaputt ist, dann tut man es wegwerfen. So hat man auch ein bisschen Beziehung. Dann stimmt etwas nicht. Und dann ist das schon ein Grund, für wegzuwerfen.
Ja, eigentlich auch als Schlussfrage der Herr Herr bitten, euch einen guten Rat mit auf den Weg zu geben für das Leben. Jetzt möchte ich das gerade umgekehrt machen. Lavanya Sinnadurai, was geben dir dem Herr Herr für sein weiteres Leben, für eine Botschaft mit auf den Weg?
Botschaft hinsichtlich der Beziehung? Oder
was auch immer. Ja, das, was dir so gehört hat. Das ist eine schwierige Frage.
Ja, es ist wirklich eine schwierige Frage. Jetzt kann ich zum Fall nicht sagen.
Ja. Gott sei Dank.
Nein, kann ich wirklich sagen.
Lavanya, Signorei, wir haben sehr, sehr Freude, euch lernen zu kennen. Merci vielmals, dass ihr seid in der Sendung seid. Klaus Herr ebenfalls. Wir lassen die guten Ratschläge und stürzen ins volle Leben von diesem Sonntag. Ja. Merci vielmals, dass ihr seid in der Sendung seid. Wieder schauen miteinander.
Sie haben es persönlich gehört, direkt aus dem Konzerttheater Bern. Gäste bei der Katharina Kilchenmann sind Lavanya Sinadurai, Studentin, und Klaus Heer, Paartherapeut. Technik, Tis Ganz und Hedi Massaudi. Möchten Sie auch mal live dabei sein bei so einer persönlichen Sendung? Das können Sie selbstverständlich, sage ich Ihnen gerade, wo Sie am nächsten Sonntag müssen reisen dafür, auf Olten. Und zwar ins Restaurant Flügelrad. Dort trifft sich Gastgeberin Anita Richner mit der Journalistin Michelle Binswanger und mit dem Berg- und Tourenführer Martin Rins. Oder hören Sie die Sendung am Radio nächsten Sonntag, morgen um 10 Uhr, hier auf SRF 1 oder zu oben in der Wiederholung um 10 Uhr auf dem gleichen Sender.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.